Heute Morgen, als ich losgefahren bin, da bin ich zum Auto gekommen. Das war irgendwie so ein merkwürdiges Phänomen. Da war die Scheiben so zugedacht. Was ist das für ein Zeug? Habe ich noch nie gesehen, zumindest lange nicht. Also wer von euch musste auch kratzen heute Morgen? Ich musste Eis kratzen. So ein paar Kaput. Das ist ja auf Hobbit-Größe. Das muss ich auch noch mal ein bisschen höher stellen. So. Wenn diese Predigt ein Zeitungsartikel wäre, dann würde sie wahrscheinlich, wenn sie in einem theologischen Fachblatt erscheinen würde, die Überschrift tragen: Eine kritische Auseinandersetzung mit Luther über Römer 6 bis 8. Im Hamburger Abendblatt würde vielleicht stehen: Hat der Reformator sich geirrt? Römer 6 bis 8 im neuen Licht betrachtet. Oder 6 bis 7 vielmehr. Und in der Bild-Zeitung würde stehen: Skandal. Luthers großer Irrtum. Muss das Christentum neu erfunden werden? Ich mache euch jetzt ein bisschen heiß auf den Text. Wir müssen da jetzt durch, uns ein bisschen durch Römer 7 durchzuackern. Aber seid gewiss, wenn es schwierig wird, seid ihr nicht alleine. Das sagte schon Petrus über die Briefe des Paulus, dass in ihnen manches schwer zu verstehen sei. Also auch Petrus hatte seine Mühe mit dem lieben Paulus, der mit einem intellektuellen Geist von Gott gesegnet wurde, dass er quasi das ganze Heilsgeschehen in eine theologische Form gegossen hat. Was ganz spannend ist, weil ich tatsächlich auf diesen möglicherweise vorhandenen Irrtum Luthers hinaus will. Es ist gut, wenn wir wirklich aufmerksam uns den Text zu Gemüte führen, Römer 7, und auch, das habe ich mit euch vor, ein bisschen sezieren wollen. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass sie einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, die Formulierung wird uns noch öfter begegnen. Im Fleisch heißt unser typisches menschliches Verhalten, unser typisches Menschsein. Wenn, als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was sollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und ihr habt das alle schon mal gehört. Luther hat es mal definiert als: der Christ ist gleichzeitig Sünder und Heiliger. Simul Justus et Peccator nannte er das. Und er macht es fest an diesen Versen. Und ich weiß, dass viele von uns, und ich mich selbst eingeschlossen, das persönlich erleben, dass wir das Gute tun wollen, aber wir kriegen es nicht gebacken. So, wir tun das krasse Gegenteil. Und nun könnte man denken, dass diese Erfahrung, die wir über Jahre, über Jahrzehnte an uns selber gemacht haben, ja bestätigt, dass dieser Vers, diese Verse auf uns als Christen zutreffen. Und dass Luther recht hatte mit dem Ausspruch: der alte Mensch ist zwar tot, er säuft in der Taufe, aber das Biest kann schwimmen. Und jetzt komme ich zu der Bildschlagzeile. Muss das Christentum neu umgeschrieben, neu erfunden werden? Ich glaube, und das glaube ich nicht aus mir selbst heraus, ich habe natürlich Literatur und alles Mögliche dazu gelesen und mich auch mit diesem Text befasst, dass Paulus hier nicht von sich in der Gegenwartsform, in dem Moment, wo er diesen Brief schreibt, redet und sagt: ich bin dieser Mensch, der das ständig erlebt. Ich glaube nicht, dass Paulus sich meint, dass wir in dieser Situation stecken, dass wir ständig das Gute tun wollen, aber es nicht tun. Das ist zwar unser Erleben, aber ist das auch die geistliche Realität, in der wir stehen? Und ich glaube, es ist nicht unsere geistliche Realität. Und ich sage euch, warum ich das glaube. Lasst uns zum Anfang dieses Textes zurückgehen. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, sagt er und führt es aus, wenn eine Ehefrau an ihrem Mann gebunden ist durch das Gesetz, solange der Mann lebt, dann ist sie an ihm gebunden, und wenn sie dann mit einem anderen Mann zusammen ist, ist es Ehebruch. Wenn der Mann aber stirbt, sie mit einem anderen Mann zusammen ist, ist es kein Ehebruch, weil dieses Gesetz für sie nicht mehr gilt. Und dann führt er aus: also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich den, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Und jetzt kommt der Punkt, den ich meine. Hier führt Paulus das aus, und deswegen glaube ich, dass Paulus nicht sich selber in dem Zustand als bekehrter Christ gemeint haben kann und so folglich auch wir nicht damit gemeint sind, denn als wir im Fleisch waren, Vergangenheitsform, da waren die sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern und so weiter, ne, so dass wir dem Tode Frucht machten. Nun aber sind wir von dem Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt. Paulus schreibt in dieser Stelle, wo er das ausführt, mit diesem Menschen, der das tut, was er nicht will, und sagt dort ein Vers, der sehr zentral ist, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Kann ein Christ guten Gewissens von sich selber sagen, ich bin unter die Sünde verkauft? Kann ein Christ von sich selber guten Gewissens sagen, dass die Sünde, die in mir wohnt, mich dazu treibt, schuldig zu werden? Ich bin jetzt mal provokativ. Kann in einem Christen Sünde denn eigentlich wohnen? Kann sie dort sein? Grundsätzlich. Und ich greife zurück auf Römer 6. Da sagt Paulus, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Und einige Verse weiter sagt er, wir wissen ja, dass unser alter Mensch, man könnte auch sagen unser Fleisch, mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und wir müssen uns das klar machen, wo unser alter Mensch ist. Er ist nicht mehr da in uns, wo die Sünde wohnen kann. Das konnte sie in unserem alten Menschen sehr wohl. Und dann war es so dieses Ding, ja, ich möchte ja das Richtige tun, aber ich kann es nicht. Sondern unser alter Mensch hängt dort am Kreuz. Jesus hat ihn mitgekreuzigt. Jesus hat unseren alten Menschen mit ans Kreuz genommen, weil er wusste, alles andere ergibt keinen Sinn und führt nicht zum Ziel. Alles andere würde dazu führen, dass wir uns nicht nur genauso fühlen wie das, was Paulus hier beschreibt, dass er das nicht tut, was er will, sondern genau das Gegenteil, und dass er nicht das Gute tun will, obwohl er es will, weil er es richtig findet, sondern dann wären wir tatsächlich in dieser Situation und hätten gar keinen Ausweg. Meine Erklärung, die ich im Übrigen abgekupfert habe, für diesen Vers oder für diese Verse, warum Paulus das schreibt oder wie Paulus das schreiben kann, ist, er war vorher Pharisäer und jemand, der Gott wirklich geliebt hat. Und jemand, der Gott wirklich folgen wollte. Und er sagt selber über sich, dass er da ganze Menge andere Leute aus dem Judentum übertroffen hat in seinem Eifer. Ja, er dachte sogar, dass er Gott einen Riesengefallen tut, wenn er diese heretische Sekte der Christen verfolgt. Er tat es für Gott. Das war jemand, der das Gesetz, er war jemand, der das Gesetz Mose total verinnerlicht hatte, richtig fand und befolgen wollte. Und er war fanatischer in dem Punkt und eifernder als viele andere seiner Zeitgenossen. Und Trotzdem hat er erlebt, ich will das Richtige, ich tue das Falsche. Das gipfelte darin, dass er das Richtige für Gott tun wollte, indem er die Christen verfolgt hat. Und es stellte sich raus, als ihm Jesus begegnet und ihm von dem Pferd schmiss, was gar nicht vorhanden war. Müsst ihr mal nachlesen. Er ist nie von einem Pferd gefallen auf dem Weg nach Damaskus. Da gibt's kein Pferd. Es gab nie ein Pferd in dieser Stelle. Aber das ist nur so eine Bemerkung am Rande. Als er vor Damaskus Christus begegnet ist, da musste er erkennen, das Gute, was er tun wollte, war das Falsche. Das war böse. Und deswegen glaube ich, Paulus redet aus Erfahrung aus seiner Zeit vor seiner Bekehrung. Und auch theologisch, auch geistlich macht das Ganze absolut Sinn. Denn ich sage mal, ein Christ kann nicht fleischlich unter die Sünde verkauft sein. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann ist uns etwas passiert, dass wir plötzlich tot sind für die Sünde. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Das können wir sehr wohl. Wir können uns bewusst dafür entscheiden. Aber es heißt, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Und wenn wir es tun, dann tun wir es vorsätzlich und aus freien Stücken. Das nimmt die Verantwortung nicht von uns weg. Das ist in gewisser Hinsicht sogar komplizierter, als wenn ich sagen würde, ich kann ja nichts dafür. Ich liebe ja Gott, ich will ihn ja lieben, aber ich tue mal das Falsche. Weil ich kann ja nicht anders. Die Sünde treibt mich ja dazu. Die Sünde kann nur jemand dazu treiben, der unter die Sünde verkauft ist und nicht jemanden, der Sünde gestorben ist. Also, das ist Luthers großer Irrtum, dass der Christ gleichzeitig gerecht und Sünder ist. Ich würde es so bezeichnen, unser geistlicher Stand vor Gott ist nicht der eines Sünders. Das haben wir durch den Tod Jesu hinter uns gelassen. Wir sind aber immer noch in der Lage zu sündigen. Wir brauchen die Vergebung. Wir brauchen sie täglich, vielleicht mehrmals täglich, vielleicht 20 Mal, 100 Mal, was weiß ich. Aber wir brauchen sie. Aber grundsätzlich ist unser geistlicher Stand vor Gott nicht der eines Sünders, sondern der eines Heiligen. Und damit kommen wir grundsätzlich, da können wir einen ganz anderen Umgang auch mit Versuchungen pflegen. Hier, wenn wir das wahrhalten, was Land auf, Land ab auch noch in gut evangelischer Tradition, auch in Freikirchen, aber auch in evangelischen Kirchen gelehrt wird, dass es nämlich so ist, dass wir das sehr wohl erleben müssen, dass solange wir in dieser Welt sind, die Sünde in uns regiert und herrscht. Das wird weit Land auf Land ab immer noch gelehrt. Solange das so ist, hast du keine Handhabe. Gefühlt, innerlich, musst du dich fühlen wie jemand, der eigentlich besiegt ist. Du kannst gar nicht anders. Und ich sage doch, du kannst anders. Wolfram hatte das mal in einem Seminar so gemacht. Ich habe das ja auch schon mal irgendwann vor Jahren gemacht. Ich mache es jetzt nicht noch mal vor. Der hat einen Freiwilligen nach vorne gebeten, er sollte eine Leiche spielen. Was macht eine Leiche, die liegt? Irgendwo. Tot. Hängt rum. Und hat dann selber versucht, die Sünde zu machen. Hat versucht, diese Leiche zu verführen. Die hat natürlich nicht reagiert. Warum nicht? Weil sie tot ist, die hört's nicht mehr. Ja, wenn die Sünde an unsere Tür klopft, und wir merken das doch manchmal sehr wohl, dass da eine Versuchung ist. Nicht nur noch ein Stück Schokolade mehr zu nehmen, sondern irgendeine andere Dinge, da gibt's genug. Jeder kennt seine Punkte, glaube ich, wenn er ehrlich vor sich selber ist, sehr genau, wo er versuchbar ist. Und Satan weiß das auch. Und er nutzt das. Und wenn du glaubst, dass diese Stelle aus dem Römerbrief Römer 7, Vers 14 folgende für dich gilt, dass du dieser Mensch bist, der das Richtige tun will, aber eigentlich nicht kann, dann wird sie dich erwischen. Ohne Zweifel. Sie wird dich vielleicht auch trotzdem erwischen, wenn du dir klar machst, dass du der Sünde gestorben bist, aber dann hast du ein bewusstes Ja dazu. Und der Unterschied ist, früher mussten wir sündigen, ob wir wollten oder nicht. Es gab gar keine andere Wahl. Wir waren fleischlich unter die Sünde verkauft. Wir wussten nicht, was wir tun, und wir taten nicht, was wir wollen, sondern was wir hassten. Auch als Christen. Aber unsere geistliche Realität ist die, dass wir die Möglichkeit haben, der Sünde zu sagen, hör mal, was willst du eigentlich von mir? Ich bin tot. Für dich bin ich sowas von tot. Du kannst gar nichts mehr. Mein alter Mensch, der hängt am Kreuz. Versuch's doch mal mit dem. Aber der ist tot. Du bist gestorben für die Sünde. Und du bist auferstanden mit Christus. Und was heißt das? Christus ist in dir. Dein neuer Mensch heißt nicht mehr der reformierte Guido, der renovierte Guido oder der renovierte Stefan, weil da gab es nichts mehr zu renovieren. Das war, als wenn man einen schimmeligen Apfel versucht, schön und rot zu streichen. Funktioniert nicht. Ja? Unser alter Mensch war nicht mehr zu reformieren und nicht mehr zu renovieren. Der musste sterben. Und der neue Mensch in uns heißt Jesus Christus, der in uns lebt. Und es gibt so einen schönen, da habe ich auch wieder von Wolfram abgekupfert. Ich muss wirklich sagen, danke. Er hat immer ein Beispiel gebracht in einer Predigt, das fand ich sehr schön. Wenn die Sünde an deine Herzenstür klopft, dann sag, Jesus, mach du auf, ich habe was Besseres zu tun. Und dann sieht man von der Sünde nämlich nur noch eine Staubwolke, wenn Jesus aufmacht. Weil die können nicht miteinander. Und die wollen nicht miteinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das wirklich nicht nur vom Verstand her begreifen, sondern darum beten, dass diese Erkenntnis in unser Herz sagt, dass wir nicht der Mensch in Römer 7, 14 bis 22 sind, oder bis 23, sondern dass wir der Mensch sind, der beschrieben wird in Römer 6. Das ist unser alter Mensch hängt am Kreuz. Wir sind tot für die Sünde. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das in uns, dadurch, dass es sagt, so hier, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht, die ganzen Begierden hervorruft. Das Gesetz ist gut. Es ist eine Richtschnur, woran wir uns halten dürfen und woran wir uns halten sollen, wie wir leben können, wie wir leben sollen. Jesus hat uns das vorgemacht. Aber es ist nicht mehr, wir sind nicht mehr an dem Punkt, dass wir selig werden müssen, unser Heil erwerben müssen, indem wir das Gesetz halten. Sondern weil wir an Christus glauben, der das alles für uns schon erledigt hat. Er ist am Kreuz gestorben, er hat unseren alten Menschen ans Kreuz genommen, hat die Sünde im Fleisch, in sich selbst verdammt. Und uns quasi von der Sünde getrennt. Vorher gab es keine Trennungsschicht. Und durch Jesus ist eine Trennungsschicht. Wir sind tot für die Sünde. Und die Sünde kann uns nichts mehr, außer dass wir es selbst und bewusst zulassen. Und die Möglichkeit, diesen selbst und bewusst zulassen, was zu entgegnen, ist genau dieser Punkt, dass wir sagen, muss ich das überhaupt tun? Will ich das überhaupt tun? Ich bin noch tot für die Sünde. Ich muss das gar nicht mehr. Ich brauche das auch nicht mehr. Und das ist Heiligung. Und das ist ein Schritt zur Heiligung. Wenn wir uns bewusst machen, die Sünde kann uns nichts. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind den Versuchungen nicht hilflos ausgeliefert. Daran ist Paulus, bevor er Jesus kennenlernte, ja verzweifelt, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann springt er in die Gegenwart und sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat es vollbracht, sodass wir der Sünde was entgegensetzen können, wenn wir denn wollen. Und genau darauf kommt es an. Und das Gute daran ist, ich springe jetzt einfach ohne den Vers zu nennen, aber das kam mir gerade in den Punkt, in den Kopf. Das Gute ist, Gott ist der Gott, der das Wollen und Vollbringen in uns bewirkt. Ich mache das manchmal wirklich so, wenn ich merke, ich habe mich bewusst auf was eingelassen, was Sünde ist, was Gott nicht will, dann sage ich, weißt du Gott, es tut mir wirklich leid. Und am meisten tut mir leid, dass ich es gar nicht so richtig bereue, wie ich es eigentlich sollte. Ich weiß, das war falsch, aber bitte ändere du mein Denken an dem Punkt und schenk mir das Wollen und Vollbringen und schenk mir wirklich tiefe Buße und nicht nur, ich weiß, das war falsch, vom Kopf her, tut mir leid, sondern schenk mir das Wollen und Vollbringen, dass ich das auch nicht wieder tun will. Aber wir haben es in der Hand und können sagen, nein, das will ich nicht mehr, weil wir frei geworden sind von dem Gesetz der Sünde, von der Sünde selbst. Wir sind tot für sie. Und warum? Jetzt kommt der letzte Vers, der kommt jetzt aus Römer 8. Es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz des Sündes, der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, nämlich dass wir durchs Halten der Gebote erlöst werden, ja? Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Oder um es einmal ein bisschen einfacher auszudrücken, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde durch Jesus Christus, wenn wir denn ihm nachlaufen. Er hat das alles für uns erledigt und reinen Tisch gemacht. Wichtig ist nur, dass wir das versuchen, immer wieder zu verinnerlichen, dass wir tot sind für die Sünde und dass die Sünde uns nichts kann, außer wir lassen es zu. Aber grundsätzlich kann sie uns zu nichts mehr zwingen. Vorher konnten wir nicht anders, jetzt können wir anders, weil wir der Sünde gestorben sind und nicht mehr unter dem Gesetz stehen und für uns nicht mehr gilt, was ich nicht will, das tue ich. Das brauchen wir nicht mehr. Amen.